Ich wollte mal was komplett Neues ausprobieren, habe durch Zufall neulich eine Reportage gesehen aus dem Jahr 89, die ich sehr interessant fand. Hatte dazu so ein paar Gedanken, die ich gerne loswerden wollte. Hab dann auch Rücksprache gehalten mit jemandem, der damals dabei war. Das werdet ihr gleich alles erfahren. Euch erwartet jetzt eine Folge der Serie Unter deutschen Dächern aus dem Jahr 1989. Die Folge trägt den Namen Straßengangs einer Großstadt oder die ganz normale Gewalt junger Türken in Berlin. Ich werde das zurückhaltend kommentieren. Also hier gibt es nicht alle 20 Sekunden einen Schnitt oder so. Zu Anfang habe ich ein paar mehr Anmerkungen, zum Ende hin wären es dann weniger. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich interessiere mich natürlich für euer Feedback. Sagt Bescheid, wie es war. Viel Spaß und los geht's. Ach so, das hätte ich fast vergessen. Die Audioqualität ist saumäßig. Liebe Grüße an Welkenberg an der Stelle. Ich habe mit mehreren Programmen versucht, die Audioqualität zu erhöhen. Das ist mir missglückt. Hab dann bei ihm nachgefragt. Sein Ergebnis war zumindest deutlich besser als meins. Aber wisset, im Original ist das saumäßig, fast nicht hörbar. Besser als so haben wir es leider nicht hinbekommen. So, und jetzt viel Spaß.
Gangs. Ihre Delikte, so beklagt die Polizei, werden immer brutaler. Längst hat es in der neuen Hauptstadt Tote gegeben. Im Vordergrund der Berichterstattung steht meistens das martialische Auftreten der Jugendlichen, ihre Posen und Parolen. Aber über ihre wahren Motive, ihre Herkunft und Ziele ist wenig bekannt. Giovanni Di Lorenzo und Lutz Konermann haben eine Annäherung an türkische Gangmitglieder in Berlin versucht.
Berlin-Tegel, Freitagabend. Szenen wie diese sind inzwischen begehrt. Kollegen filmen Jugendliche einer Straßengang.
Man wird im späteren Verlauf der Reportage noch darauf eingehen, dass diese Straßengangs türkisch dominiert sind. Passend dazu meine eigenen Erfahrungen. Berlin-Tegel, dort befindet man sich hier gerade, ist ein Unterbezirk von Berlin-Reinickendorf und ich habe einen guten Teil meiner Kindheit und Jugend in Reinickendorf verbracht. Und schon damals war es so, dass unangenehme Begegnungen auf der Straße mit irgendwelchen Personen, die, das muss man ihnen lassen, in 90% der Fälle nicht über Bedrohungen hinausgingen, aber unangenehme Begegnungen auf der Straße schon zu meiner Kindheit und Jugend quasi exklusiv in Verbindung mit Türken. Man muss vielleicht dazu sagen, dass es zu dieser Zeit keine Araber in Berlin gab. Nicht, dass es da nicht einen einzigen Araber gab, aber die waren statistisch irrelevant. Der prototypische Ausländer, der damals negativ aufgefallen war, war halt türkisch. Und ich möchte das nochmal betonen, in meiner Jugend, und das betraf damals auch meinen Freundeskreis, nahezu 100% der Probleme, die man auf der Straße hatte, hatte man mit Türken. Ich kann mich ad hoc vielleicht an 2, 3 Begegnungen erinnern, die sehr unangenehm waren. Also wo es zu Gewalt kam oder fast zu Gewalt kam, wo die Aggressoren eben nicht Türken waren. 2 Fälle möchte ich kurz schildern. Bei beiden war ich nicht dabei, aber beide haben sich genauso zugetragen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Fall 1, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, selber Ausländer, ein Serbe, hatte quasi genau dort am U-Bahnhof Alt-Tegel Probleme mit einer jungen Gruppe Türken und das endete für ihn damals auf der Intensivstation, weil einer von denen ein Messer gezückt hat und damit auch gnadenlos zugestochen hat. Er hat mir das damals erzählt, als das schon Jahre her war, 2, 3 Jahre her war und hat, als er mir das erzählt hat, sein T-Shirt hochgezogen, um mir eine, ich muss schätzen, 20 Zentimeter lange Narbe auf seinem Bauch zu zeigen. Und der zweite Fall, ebenfalls in Reinickendorf, nicht in Tegel. In dem Fall Reinickendorf. Das ist für manche vielleicht verwirrend. Reinickendorf hat verschiedene Unterbezirke und einer davon heißt Reinickendorf. Da gab es eine Hausparty und ein weiblicher Gast hatte, warum auch immer, diese Partys waren dort regelmäßig, ein Klassenkamerad hat die veranstaltet und es gab dort nie Gäste, die man nicht kannte. Im Wesentlichen bestanden die Teilnehmer aus Klassenkameraden und halt sehr, sehr engen Freunden. Ein weiblicher Gast, damals eine Klassenkameradin von uns, hat, warum auch immer, einem uns nicht bekannten Kumpel Bescheid gesagt, dass dort an diesem Tag eine Hausparty stattfinden wird. Dieser uns nicht bekannte Kumpel, ein Türke, kommt dort also an, mit einem weiteren Kumpel, ebenfalls ein Türke, und war halt der Meinung, jetzt hier an dieser Party teilzunehmen. Woraufhin der Gastgeber sagte, was er zu jedem anderen übrigens auch gesagt hätte, ich kenne euch überhaupt nicht, ich habe euch nicht eingeladen, das war nicht so abgemacht, dass hier irgendjemand Fremde einlädt, so leid es mir tut, ich kann euch hier nicht reinlassen. Daraufhin gab es eine etwa 10 bis 15-minütige Diskussion, die damit endete, damals waren Handys noch nicht sonderlich weit verbreitet, dass der Gastgeber diesem Fremden zugesteht, von dort aus ein Telefonat zu führen. Also der Fremde sagt, okay, alles klar, wir gehen, dann halt nicht, schade, Kann ich aber bitte noch ein Telefonat absetzen? Der Gastgeber geht also rein, holt sein schnurloses Telefon, gibt es dem Fremden und der telefoniert. Nach einer Minute oder sowas gibt der Fremde das Telefon zurück und zieht von dannen. Mit seinem Kumpel natürlich. Eine halbe Stunde später stehen nicht zwei Türken vor der Tür, sondern fünf oder sechs und verlangen Eintritt. Darunter natürlich genau die beiden Typen, denen zuvor der Eintritt verwehrt wurde. Es entbrannte also wieder eine Diskussion. Die Stimmung wurde immer aggressiver. Das schließt unsere Seite mit ein. Und der Gastgeber hielt es für eine gute Idee, all diejenigen jetzt reinzuschicken. Die Diskussion hat sich am Gartenzaun abgespielt. Die so ein bisschen aggressiver drauf waren. Am Ende diskutieren dort der Gastgeber und zwei, drei weitere Leute von uns mit den fünf Fremden darüber, wieso sie an dieser Party nicht werden teilnehmen können. Als plötzlich einer der Fremden ein Messer zückt und damit einem unserer Freunde in den Bauch sticht. Woraufhin sich diese fünf Fremden natürlich vom Tatort entfernen. Unser Freund, getroffen, zu Boden sackt, wir die Feuerwehr rufen und er dann letztendlich abtransportiert wird. Und wir zwei, drei Stunden später erfahren, dass alles okay ist. Der Stich endete etwa 1 Zentimeter vor der Lunge. Hätte er die Lunge getroffen, wäre das wohl lebensbedrohlich gewesen. Das ging also sehr, sehr glimpflich aus, beschreibt aber die damaligen Probleme, die wir mit Ausländern hatten, denke ich, recht gut. Der Getroffene, witzigerweise übrigens selbst Halbgrieche. Also Reinickendorf und Türken, darauf wollte ich hinaus, das war damals eine Sache und ist es sicherlich heute auch noch.
Nur der 17-jährige Cem weigert sich, vor die Kamera zu treten.
Also hier wird wieder die kriminelle und aggressive Ausländergruppe gezeigt, obwohl sie es gar nicht sind. Was man dazu auch hätte sagen, also...
Ist es nicht bemerkenswert, dass schon damals, diese Reportage ist von 1989, die Thematisierung dieser Probleme als Hetze bezeichnet wurde? Weil das ist nämlich alles gar nicht so, wie die Medien das darstellen. Die Medien erzählen was von gewaltbereiten Türken, dabei gibt es die eigentlich gar nicht. Ist halt einfach Hetze. Warum die Medien sich sowas ausdenken sollten, weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß, dass bis heute die Thematisierung von Kriminalität im Zusammenhang mit Migration Hetze ist. Quasi die Lügenpresse, aber aus der anderen Richtung. Also schon damals, von Türken in dem Fall, ging mit absoluter Sicherheit keine erhöhte Gewaltbereitschaft aus. Und so zu tun, als wäre das der Fall, ist Hetze. Ich frage mich bei solchen Momenten immer, ob man Themen dieser Art nicht in den 70ern schon mit derselben Masche beiseite gewischt hat und in den 60ern auch. Also seit es Migration in relevanten Zahlen aus Ländern wie der Türkei hier gibt. Meine Oma hat mir mal erzählt, ihr müsst wissen, dass sie damals die Ankunft der Gastarbeiter aus erster Hand miterlebt hat. Die hat in den 60ern in Berlin-Moabit gewohnt, einem sogenannten Arbeiterviertel. Und sie hat mir mal erzählt, dass 2 oder 3 Wochen, nachdem die Türken dort angekommen sind, gab es in der Presse damals den ersten Fall von einem Türken, der eine Frau auf offener Straße abgestochen hatte. Ich kann das nicht prüfen. Wie finde ich heraus, ob sowas 1963 oder so tatsächlich in Moabit passiert ist? Wenn ich wetten müsste, würde ich aber nicht gegen meine Oma wetten. Das sogenannte Gastarbeiterabkommen hat man damals übrigens nicht auf Drängen Deutschlands abgeschlossen, sondern auf Drängen der Türkei. Die Türkei hatte damals ein Arbeitslosenproblem und die US-Amerikaner waren der Meinung, dass man dieses Arbeitslosenproblem doch gut nach Deutschland exportieren könne, entgegen dem, was Deutschland damals eigentlich wollte. Passend dazu ein kurzes Zitat von Der Westen, 7.10.2011, als die Gastarbeiter aus der Türkei kamen. Adenauers Regierung gab widerwillig nach. Das Innenministerium wollte schon damals keine Zuwanderung von außerhalb Europas. Es setzte durch, dass die Türken, anders als Spanier oder Italiener, nur 2 Jahre bleiben und ihre Familien nicht nachholen durften. Ja, sie mussten sich sogar einem solchen hygienischen Gesundheitstest unterziehen, was Istanbul wohl zum einzigen Ort der Welt machte, an dem man Urin kaufen konnte. Aber das Außenamt riss die Sache an sich und hob schon 1964 die diskriminierenden Regeln wieder auf Bitten Ankaras und auf Bitten der Industrie, die ihre eingearbeiteten Leute nicht nach 2 Jahren wieder verlieren wollte. Denn, Überraschung, die Türken waren gut. Immerhin ein Drittel war Facharbeiter, viel mehr als bei Italienern und Spaniern. Gut 60% gingen bald wieder, die übrigen begannen nun Angehörige nachzuholen, Familien zu gründen, sich einzurichten. 2,5 Millionen leben heute hier. Wie gesagt, Artikel aus dem Jahr 2011, wir reden mittlerweile von 3 Millionen. Und alleine zwischen 2010 und 2023 wurden knapp 300.000 Türken in Deutschland eingebürgert.
Was hier gedreht wird, sind gestellte Szenen, also wo die Jugendlichen Gewalt zeigen sollen. Und also ich denke mir, so gewaltmäßig wirken sollen. diese Leute, die sich gerade machen mit den Sonnenbrillen und den Tüchern und der irgendwie den Kopf vermummt, die machen es halt nur, weil die Journalisten oder die Reporter dort dein Geld kommen und die sagen, macht ihr uns sowas, bringt eure Gruppe mit, sagt euren Kumpel zum Scheid, kommt.
Auch die Jugendlichen wissen inzwischen, dass aggressive Posen und Parolen Geld bringen. 500 Mark sind diesem Team die gestellten Bilder wert.
Die wollen nur Gewalt hören, die fragen gar nicht, wie man das anders lösen könnte, ob geredet wird. Die fragen nur, wie geschlagen wird, anders würde ich echt schlimm. Mach die Salon weg!
Nur von der Gewalt wollen wir Journalisten etwas hören, hat Cem gesagt. Aber die ist keine journalistische Erfindung. Über 2000 Jugendliche in 15 Straßengangs hat die Berliner Polizei registriert. Ein Großteil sind Türken. Laut Statistik werden die Gruppen immer brutaler. Körperverletzung, Raub, Erpressung. Für die Gründe dieser Gewalt, hat Cem gesagt, interessiert sich keiner. Er und 5 weitere türkische Jugendliche haben sich bereit erklärt, über ihr Leben zu berichten.
Sollen wir auch mal so klein sein? Ja, zeige ich auch. Hier haben wir einen großen Panzerkopf. Ja. So etwas. Probiert dann mal. Probier mal, wie das aussieht. Das könnte auch aufkribbeln. Ja, sieht sehr schön aus.
Bitte schön.
Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Guck mal, ja, prima. Und das ist ganz einfach. Das muss aufkribbeln. Ganz einfach.
Ja. Oder nähen.
Oder nähen kann man es auch. Ja.
Nee, nicht schön.
Ja, das hat allein noch ein Loch in der Jacke. 1995. Geht das so, deine Tüte? Nehmen wir lieber eine Tüte.
Ja, nehmen wir eine Tüte.
Das ist so auffällig.
Muss ja nicht jeder gleich sehen.
Ja, da hast du ihn hier.
Berlin-Wedding ist das Revier der Black Panthers. Panthers bilden eine der größten und ältesten Gangs in der Stadt. Abu, Murat, Cliff und Sami gehören zu den Anführern. Angst, so sagen sie, haben sie vor niemandem, außer vielleicht vor ihren Vätern.
Ich hatte schon drauf gehabt, vor 2 Wochen. Dann hat mein Vater die Panther abgemacht, dann musste ich neue kaufen. Also meine Freunde haben Pantherjacken an und ich habe nicht an. Also das sieht scheiße aus und so.
Wie reagieren denn die Leute, wenn sie euch in den Pantherjacken sehen?
Also ja, wenn sie uns ganz viele Leute zusammen sehen, dass wir Panther auf Jacke haben, die denken, wir gehen, um was zu, um Scheiße zu bauen oder so. Aber wir ziehen an auch vom Spaß her, weil es sieht einfach cool aus. Und die Name Black Panther hört sich auch ganz gut an. Und wir haben uns so gedacht, Black Panther.
Zu den Black Panthers gehörte früher auch Cem.
Also meiner Meinung nach hier in Tegel entstehen diese Gruppen, weil der Ausländeranteil in Tegel sehr niedrig ist und halt, wie die Jugendlichen auch schon Erfahrungen halt, wie ich gemacht haben, diesen ausländerfeindlichen Gruppen. Und diese Leute da halt sich in der Gruppe halt besser fühlen, geborgener fühlen und sich auch irgendwie geschützt fühlen.
Das ist nach allem, was ich recherchieren konnte, gelogen. Was auch immer da stattgefunden haben soll, hat vor meiner Zeit stattgefunden. Ich kann also nicht aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es so etwas nicht gab. Ich habe aber einen Berliner Polizisten meines Vertrauens kontaktiert, der zu dieser Zeit, 89, bereits seit einigen Jahren im Polizeidienst in Berlin war. Dem habe ich Folgendes geschrieben. Ich gucke gerade eine uralte Reportage über die Black Panthers, die Fighters und Co. Frage an dich. Gab es das tatsächlich mal in Berlin, dass Rechtsextreme Jagd auf Ausländer gemacht haben? Ich meine jetzt nicht einen Fall aus dem Jahr 1976, sondern war das wirklich mal eine Sache? Wie ernst zu nehmen ist die Erzählung der marodierenden Nazi-Gruppen aus den 80ern in Berlin? Antwort: Mir ist von marodierenden Nazis nichts bekannt. Die Fighters hingegen sind mir sehr wohl bekannt. Die hatten sich, ich würde behaupten in den 80er Jahren, im Märkischen Viertel gegründet. War eine bisweilen gefährliche und brutale Räuberbande. Sie bestand aus Deutschen und Ausländern, vorwiegend aus Türken. Zur gleichen Zeit etwa hatten wir eine Skinhead-Szene. Obwohl das keine Nazis waren, wurden sie als solche, wegen ihres Äußeren, angesehen. Das waren aber keine Rechtsextremen, sondern eher Punks oder sowas. Die Black Panthers waren, glaube ich mich erinnern zu können, eine der damals bekannten Jugendbanden. Wenn ich das jetzt nicht verwechsle, dann hatten die ihr Domizil auf einem Kohleplatz in der Londoner Straße im Wedding. Auch mit denen hatte ich zu tun. Wir hatten damals mehr Stress mit denen als vor 10 Jahren mit den Hells Angels oder Bandidos. Alles nur aus meiner Erinnerung. Ich frage erneut nach. Kannst du mir mal eine ganz, ganz grobe Zahl nennen? Wie oft hast du in deinem gesamten Polizeileben von Fällen mitbekommen, wo mutmaßlich ein Ausländer einfach so von Deutschen vermöbelt wurde? Kein Raub, Kein vorheriger Streit, einfach so vermöbelt. Antwort 0. Jetzt räume ich ein, dass meine Kontaktperson nicht der ehemalige Polizeipräsident von Berlin ist. Aber doch zumindest jemand, der damals als Bulle auf der Straße war. Das ist alles anekdotische Evidenz. Ich verstehe das. Ich würde euch gerne Zahlen präsentieren, ich habe keine. Mir ist nicht bekannt, ob es irgendwo Zahlen dieser Art gibt. Was es gibt, sind Artikel, die dann Überschriften tragen wie die Baseballschlägerjahre sind zurück oder so ähnlich. Und geschildert werden dann die immer gleichen 2 oder 3 Fälle. Ja, es gab die Toten durch rechte Gewalt, aber zu keinem Zeitpunkt war in unserem Land die Jagd auf Ausländer eröffnet. Eine statistische Betrachtung. Nehmen wir wohlwollend die Liste der Todesopfer rechter Gewalt von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wogemerkt, die unterscheidet sich erheblich von der offiziellen Liste. Aber wir sind jetzt mal wohlwollend. Die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt auf insgesamt 219 Todesopfer durch rechte Gewalt zwischen 1990 und 2021. 219 Todesopfer. Jedes eins zu viel, keine Frage. Laut der Gewerkschaft der Polizei gab es alleine zwischen 1990 und 2015, da fehlen also 6 Jahre, 22.705 vollendete Fälle von Mord und Totschlag, also vollendete Tötungsdelikte. Die letzten Jahre davon, also 2012, 13, 14, 15, immer so um die 550. Ich nehme jetzt einfach mal an, das vereinfacht die Sache enorm, dass es von 2016 bis 2021 jeweils 500 Tötungsdelikte pro Jahr gab. Dann komme ich in dem Zeitraum, den die Amadeo-Antonio-Stiftung betrachtet hat, auf insgesamt 25.705 vollendete Tötungsdelikte in Deutschland. Das heißt, auf jeden der Fälle, den die Amadeo-Antonio-Stiftung aufgelistet hat, kommen 117 Tötungsdelikte, die mit rechter Gewalt nichts zu tun haben. In anderen Worten, nicht mal 1% der Tötungsdelikte zwischen 1990 und 2021 hatten etwas mit der vermeintlich rechten Gesinnung des Täters zu tun. Die offizielle Zahl der Tötungsdelikte begangen durch Rechtsextreme liegt übrigens bei 116 in diesem Zeitraum. Also gut die Hälfte dessen, auf was die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt. Das heißt, wir kommen hier, wenn wir den offiziellen Zahlen glauben, auf etwa 0,5% der Tötungsdelikte. Nochmal, ich wiederhole mich jetzt, weil hier scheinbar auch ab und zu mal Lobotomierte zu hören. Ich bin gegen Tötungsdelikte. Wenn es nach mir ginge, gäbe es pro Jahr kein einziges. Aber ich muss an der Stelle festhalten, die Baseballschlägerjahre sind ein Mythos. Sie sind statistisch schlichtweg nicht relevant. Und ich gebe euch Brief und Siegel, dass im selben Zeitraum erheblich mehr Personen als 219 ums Leben gekommen sind und der Täter war kein Rechter, sondern ein Ausländer. Wir können das hier mal exemplarisch mit den Tötungsdelikten begangen von Zuwanderern an Deutschen vergleichen. Alleine zwischen 2016 und 2022, also innerhalb von 6 Jahren und nicht wie bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, innerhalb von 31 Jahren, sind 191 Deutsche einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen, wobei der Täter ein Zuwanderer war. Kein Ausländer allgemein, keine Person mit Migrationshintergrund oder so, sondern explizit ein Zuwanderer, also genau das, was man im Volksmund Flüchtling nennt. Das hieß übrigens, dass man statistisch spätestens mit Ende des Jahres 2025 auf so viele Todesopfer durch Zuwanderer in diesem Land kommen wird, wie in den 31 Jahren, die die Amadeo-Antonio-Stiftung betrachtet hat. Oder, ich will euch ein weiteres Beispiel geben, angenommen, der Trend setzt sich fort, dann werden im Jahr 2047, also nach 31 Jahren seit 2016, 846 Deutsche durch Flüchtlinge getötet worden sein, also knapp 4-mal so viele wie die 217 der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und nochmal, hier geht es nur um die Konstellation Täter-Flüchtling, Opfer-Deutscher. Dazu kommen noch die Tötungsdelikte begangen von sonstigen Ausländern. Die Baseballschlägerjahre sind eine Nebelkerze. Und zu erzählen, dass man eine Jugendgang gegründet hätte, um sich vor den Übergriffen Rechtsextremer zu schützen, ist eine Lüge.
Sind das Deutsche? Es sind auch viele Deutsche darunter, ja, aber es sind halt mehr ausländische Jugendliche und zur Hälfte auch Deutsche.
Siehst du jetzt gerade Freunde von dir?
Ja, einige kenne ich hier, ja. Es sind manche Young Fighters, halt Jugendliche, die sich gegen ausländerfeindliche Leute nicht halt zusammenschützen. Also vor ungefähr einem Jahr. Da kam ich auch von meinem Onkel aus Kreuzberg und bin hier in der U-Bahn ausgestiegen. Ich habe mich sehr, sehr gut da gefühlt, als ich da durchgelaufen bin, weil einfach so ganz locker, ohne was zu befürchten. Dann bin ich nach Tegel gekommen, da habe ich auf meinen Bus gewartet und dann hat es ein Auto angehalten, sind 4 oder 5 Verwundete aus dem Auto gestiegen und haben mich dann mit einer Leuchtkugel beschossen, also mit einer Leuchtkugel beschossen worden und sind hinter mir hergerannt und dann bin ich halt nach Hause.
Und weißt du, was das für Leute waren?
Naja, ich kann nur vermuten, dass es ausländische Leute waren halt. Also halt Skinheads oder halt Rechtsextremisten. Ja.
Tunç ist Türke. Wenn er nicht bei den Fighters ist, einer anderen großen Gang in Berlin, arbeitet er als Arzthelfer gegenüber dem Kebabladen seiner Eltern. Die Fighters leben in Tegel und im Märkischen Viertel.
Ja, das ist unser Revier, das Revier von den Fighters. Wir sind hier aufgewachsen, die meisten. Und naja, hier sind die meisten zu Hause. Und hier verbringen wir unsere Freizeit. Hier werden nicht zufrieden gelassen, hier kommt keine andere Gruppe hin. Durch unsere Gruppe haben wir Schutz vor anderen Gruppen. Also, die machen uns nicht an, wir machen die nicht an, aber hier ist also Ruhe. Hermann ist Gruppausdruck. Wir sind im Grunde auch Schläger. Ja, nicht. Also, wenn wir mal wissen, wo eine Nazi-Fete ist, wo Republikaner sammeln, also sich Republikaner sammeln und so, dann gehen wir da hin und dann machen wir schon was. Wir sind keine Betschwestern.
Ich habe mal sagen lassen, dass die Republikaner ein erster Versuch war, eine Art AfD zu gründen. Das war also eine rechte Partei, keine Frage. Aber weder waren die rechtsextrem, noch waren die antisemitisch, wie das bei der NPD der Fall war. Noch haben die irgendwelche völlig wilden Standpunkte vertreten. Ich habe gerade mal gegoogelt, Republikanerpartei Körperverletzung. Weil mir nichts Besseres einfiel, um dann vielleicht mal einen Presseartikel zu bekommen bezüglich irgendwelcher rechtsextremen Ausschreitungen, begangen von Republikanern. Der einzige Treffer, den ich dazu finden kann, ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Bundesoberbehörde und bei Wikipedia steht unter Aufgaben folgendes: Die Landeszentralen und die Bundeszentrale für politische Bildung arbeiten an der Schnittstelle zwischen Staat, Politik, Bildungsinstitutionen, Wissenschaft und Medien. Ihr Wirkungsspektrum umfasst die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung, wie auch die politische Bildung in der Schule. Die Bundeszentrale für politische Bildung untersteht dem Bundesministerium des Innern, hat aber nicht erst seit Nancy Faeser dort den Chefposten besetzt, eine eindeutig linke Schlagseite. Was ich damit sagen will, ist folgendes: Wenn ich irgendwo etwas Kritisches, zumindest Halbwahres, zu einer angeblich rechtsextremen Partei erfahren will, dann genau dort. Und in deren Artikel, Republikaner, die, Klammer auf, Partei, Klammer zu, steht absolut nichts Wissenswertes. Die Republikaner, kurz Rep, waren Ende der 1980er, Anfang der 1990er die wichtigste Partei der extremen Rechten in Deutschland. Heute ist die Partei kaum noch existent und praktisch bedeutungslos. Des Weiteren erfahren wir, dass die Partei von 2 ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten gegründet wurde, dass der verfolgte Kurs rechtskonservativ war und dass man bemüht war, sich von Neonazis und der NPD abzugrenzen. Ein Zitat: Andererseits setzte er ehemalige Funktionäre rechtsextremer Organisationen in Führungspositionen. Welche waren das? Was haben sie getan? Warum sind sie rechtsextrem? Wird nicht beantwortet. Und das Parteiprogramm war radikal nationalistisch und rassistisch ausgerichtet. Was bedeutet das? Wir erfahren es im Folgesatz. Beispielsweise betonte es die Exklusivität des Deutschseins. Ihr werdet Verständnis dafür haben, dass ich mich jetzt nicht 6 Stunden lang mit der Partei Die Republikaner beschäftigen werde. Oberflächlich betrachtet entsteht hier der Eindruck, dass man sich der Republikaner damals ähnlich angenommen hat wie heute der AfD. Gegen die AfD ist ja das Beste, was man bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Hand hat, dass sie neben der Staatsangehörigkeit auch eine sogenannte Volkszugehörigkeit ausgemacht haben will, wie auch unser Grundgesetz sie ausgemacht hat. Auf ihrem Höhepunkt Anfang der 1990er Jahre hatte die Partei mehr als 20.000 Mitglieder. Nach zahlreichen innerparteilichen Konflikten dürften es heute höchstens noch wenige Tausend sein. Seit 2007 werden die Republikaner im Verfassungsschutzbericht des Bundes nicht mehr als rechtsextremistisch eingestuft. Und damit endet der Artikel. Offensichtlich plante man dort weder Terroranschläge noch eine undemokratische Machtergreifung. Und man ist offensichtlich auch nicht ausländerprügelnderweise durch die Straßen Tegels marschiert. Wir sind ja also scheinbar erneut Zeuge einer Masche, die schon in den 80er Jahren Anwendung fand. Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. In dem Fall wird eine Partei unbequem, ist sie plötzlich rechtsextrem. Ein weiteres Zitat aus dem Artikel: In den folgenden Jahren gelang der Partei einige spektakuläre Erfolge. Bei der Europawahl 1989 erzielte sie 7,1% und entsandte 6 Abgeordnete nach Straßburg. Auf Landesebene holte sie 1989 in Berlin 7,5% und 1992 in Baden-Württemberg 10,9%. Ich muss an der Stelle davon ausgehen, dass die Partei die Republikaner als rechtsextrem gebrandmarkt wurde, weil sie zu einer Gefahr fürs Establishment wurde. Wie bereits gesagt, mir konnte nichts Undemokratisches an dieser Partei gezeigt werden. Ich habe mir auch nochmal den etwa 20 DIN A4 Seiten umfassenden Artikel auf Wikipedia zu der Partei angeguckt, habe keinen Treffer beim Wort Umsturz, keine relevanten Treffer zu Gewalt, also Gewalt fördert 3 Treffer zutage. Da geht's dann aber um angebliche Gewaltakte gegen innerparteiliche Gegner. Terror, 0 Treffer und selbst undemokratisch fördert nur einen Treffer zutage. Da geht's dann erneut um innerparteiliche Probleme. Kurzum, von jeder Antifa-Gruppierung in Deutschland ging und geht mehr Gefahr aus als von den Republikanern. Von daher, wir kommen jetzt zu der Reportage zurück, muss die Frage erlaubt sein, warum das natürlich unschuldige Bubele uns da gerade erzählt hat, dass man gezielt zu Republikanerveranstaltungen hingegangen ist, um dann da was, Zitat, zu machen. Wir sind keine Betschwestern, Zitat Ende. Insgesamt ergibt das ein immer runderes Bild. Ich würde mutmaßen, man hatte damals einfach ein bisschen Bock auf Gewalt und hat halt jede Ausrede dankbar angenommen, um diese Gewalt ausüben zu können. Man hat Gewalt letztendlich präventiv ausgeübt. Auf der Mikroebene läuft das ja heute noch so. Ein beliebter Eisbrecher bei Personen dieser Art ist folgende Frage. Warum hast du mich gerade Sohn genannt? Und dann gibt's ein paar aufs Maul. Wo kein Grund für Gewalt ist, da erfinden wir ihn einfach.
Wo Republikaner sammeln, also sich Republikaner sammeln und so. Dann gehen wir da hin und dann machen wir schon was. Wir sind keine Betschwestern. Also wir machen das nicht grundlos.
Wir machen nur das, was gerecht ist. Ne? Also umsonst würden wir niemanden schlagen oder so. Nur wenn es einen Grund gibt. Also es ist einfach so, dass man also sich mehr sicher fühlt. Ne? Es ist auch so, dass unsere Eltern hier, wenn die auf der Straße gehen, dass sie nicht von Restradikalen und so weiter angemacht werden.
Ja, die sollen sehen, dass wir untereinander, dass wir zusammen sind und so. Glatzköpfe, die gegen uns was haben, dann wehren wir uns eben einfach. Wenn ich ihn sehe, zum Beispiel gehe ich hin, sage ich ihm, bist du Nazi, Seite 100%? Nein, ich bin kein Nazi. Ich habe auch kurze Haare, aber dann, ich bin kein Nazi.
Ich habe Glatzköpfe, aber ich bin nicht gegen, also ich bin kein Nazi.
Aber wenn wir allein auf der Straße sehen, schlagen sie nicht. Messerstiche, gab es ja ganz viel.
Wenn sie ein paar Türken sehen und die sind viel, die machen ihnen also halbe Portion, also die schlagen total.
Keine Gnade.
Keine Gnade.
Und umgekehrt?
Natürlich, wir auch.
Wir auch. Wir haben noch ein bisschen mehr Mitleid, nicht reicht.
Nee, ich würde nicht, also ich würde keine Leid haben.
Nicht,
ich würde den also total zusammenschlagen, also totschlagen.
Bis nachdem also alles, was passiert ist, ist so.
Die Argumentation, sich irgendwann mal zur Gruppe zusammengetan zu haben, um sich gegen Nazis, gegen Rechtsradikalismus oder Ähnliches zu wehren, mag bei der Gründung der Gruppen noch ein Argument gewesen sein. Wenn man sich die Delikte heute anschaut, wie sie verübt werden, in welcher Form, dann merkt man eigentlich sehr schnell, dass von dieser ursprünglichen Argumentation ziemlich stark abgewichen wurde. Denn heute ist nicht mehr der Rechtsradikale oder der Skinhead der typische Opfer von Kriminellen in Jugendgruppen, sondern das sind Gleichaltrige, ja, auch gleicher Nationalität. Da werden Türken angegriffen wie Schüler. So kürzlich eben am Fährberliner Platz, wo ein Mädchen ziemlich übel die Sicht zerschnitten wurde. Der Fall ist auch durch die Presse gegangen. Die Gründe sind da relativ unklar. Und über die Motivation macht man sich auch dementsprechend Gedanken.
Cem war bei den Panthers, Cem war bei den Fighters. Jetzt steht er vor Gericht. Er ist fertig mit den Gangs. Er hat eine Freundin und einen Ausbildungsplatz. Doch die Polizei ist skeptisch. Cem wollte schon öfter aussteigen.
Bei diesem Prozess geht es um Taten, die längere Zeit her sind. Meistens anderthalb Jahre. Und hierbei geht es meistens um Körperverletzungen, gemeinschaftliche Körperverletzungen, auch Beleidigung an Polizisten und Widerstand an Polizisten. Und einige haben auch Anklagen wegen Außendiebstahl. Aber diese sind eingestellt. Bei mir direkt kommt es zum Freispruch. Also auch der Staatsanwalt hat es beantragt und ich sehe da keine Probleme, weil ich habe bei diesen Taten wirklich mitgemacht und mein Name ist halt nur aufgetaucht und gesagt worden, mein Name ist belastet. Und das hat mich auch irgendwie dazu gebracht, von dieser Gruppe halt mich fernzuhalten, weil ich dachte, früher sind gute Freunde, die man nicht verlassen kann. unschuldig, wie ich war, bei diesen Sachen, wurde trotzdem mein Name gesagt. Das finde ich schon sehr, auch sehr erschreckend. Ich war angeklagt wegen Körperverletzung. Ja, nur wegen Körperverletzung. In drei Fällen. Drei.
Wir sind nicht auf Ostsoft zu haben, aber manchmal kann man das auch nicht verhindern. Zum Beispiel, wenn man in eine Diskothek geht und dann sagen so, Türken kommen hier nicht rein.
Sie sagen zu viele Ausländer drinnen und wir müssen so, also wir haben so Zahl, bis 20 Leute können wir Ausländer reinlassen. Und über 20 geht nicht mehr. Also wenn der nicht kapiert, was soll ich dann machen? Soll ich mit ihm nicht prügeln?
Wenn wir uns prügeln, dann kriegen wir 100% aus Friedensbruch Anzeigen, Körperverletzung, dann haben wir noch mehr. Probleme.
Ich will ja auch mich nicht bei den Rauschmeistern einschreiben und da reinkommen. Das ist auch nichts für mich, ne? Ich ärgere mich so, ja, ich weiß manchmal nicht, was ich mache. Ich flippe aus. Und es ist ganz oft passiert.
Jeden Samstag verlassen die Panthers ihr Revier. Dann geht es auf den Kuhdamm. Endlich was erleben. Jeden Samstag sagt die Polizei, machen die Gangs Ärger auf dem Kudamm, meistens vor Diskotheken.
Aber was bedeutet Clubkarte? Ich meine, wir haben doch nicht sowas. Wir sind gut angezogen, wir haben nichts, wir sind auch nicht kriminell.
Okay, aber wir haben hier grundsätzlich Clubkarte.
Das ist nicht wahr. Soll ich hier Leute da oben sein?
Soll ich Ihnen verweisen?
Ja, beweisen wir. Naja, einer kann haben, aber nicht alle. Die meisten haben keinen Kupfer. Und dann er sagt, nein, er muss gar nicht mal also auswählen lassen. Es geht nicht und so weiter.
Ich habe gesagt, einfach, was geht.
Ja, ich habe gesagt, was ist denn mit uns? Ne? Also wir sehen ganz normal aus. Also besser kann man sich nicht anziehen oder was weiß ich was, kriminell sind wir auch nicht. Warum kommen wir nicht rein? Er hat gar nicht mal zugehört. Und Geld weg, ich muss so nein, raus.
Warum weist man uns überall ab? Wir sind ja gar nicht kriminell. Dabei war selbst der Aussteiger, der offensichtlich keinen Bock auf diese Geschichten mehr hatte, wegen Körperverletzung in drei Fällen angeklagt. Wir haben vorhin noch ganz stolz erzählt, dass sie gerne Nazis kaputt hauen. Gnade hätte man dann nicht. Im Zweifelsfall würde man sie totschlagen. Und gleichzeitig ist man ja gar nicht kriminell und versteht nicht, wieso man nicht in die Clubs reingelassen wird. Anekdotische Evidenz meinerseits erneut. Die unangenehmsten Diskotheken Berlins hatten, was das Publikum betrifft, immer einen Ausländeranteil von 30%+. Ich bin nicht ein einziges Mal Zeuge irgendeiner Auseinandersetzung oder irgendeines Streits geworden in einem der üblichen Elektroclubs in Berlin, bei welchen der Ausländeranteil bei nahezu 0% liegt. Diesen Ruf, der den Jungs vorauseilt, wieso sie nicht in die Clubs reingelassen wurden, den haben sie sich verdient. Da hat sich kein einziger Clubbetreiber gedacht, ich will meinen Umsatz gerne ein bisschen schmälern und lasse deshalb Leute, deren Nase mir nicht passt, hier nicht rein. Im Kudorf, damals ein Club, den gibt's nicht mehr, in welchem es einen merklichen Ausländeranteil gab, gab es Dutzende von Security-Mitarbeitern. Alleine die Tür wurde damals von 6 Personen oder sowas gemacht. Im Berghain wiederum wird die Tür von 1-2 Personen gemanagt und im Club gibt es gar kein Sicherheitspersonal. Also wirklich gar keins. Dort gibt es nicht eine Person, die aufpasst, dass die Stimmung nicht kippt. Ausländeranteil, wenn ich jetzt die Touristen ausklammer, irgendwas zwischen 0% und 2%.
Zweiter Versuch, eine andere Diskothek.
Ja, wir wollten ihnen Gefallen tun. Normalerweise wären die Erzeuger nicht reingekommen. Die haben schon einige Male hier ein unschönes Bild abgegeben und deshalb ist also für die der Zutritt absolut unmöglich. Nicht? Das äußert sich dann eben so, dass eben andere Leute belästigt werden, hauptsächlich also Mädchen, ja, die werden also, dann umringt sie und betatscht sie und so weiter. Wenn sagen wir, ein Freund des Mädchens ja, dann da einschreiten will, nicht, dann kann es also schon mal sein, dass er auf die Augen kriegt, nicht? Und er steht praktisch immer alleine gegen die Gruppe, nicht? Das ist dann eben das Problem bei den Leuten.
Abu ist der Boss der Panthers. Er verteilt Visitenkarten mit der Berufsbezeichnung Black Panther. In Wirklichkeit arbeitet er am Fließband einer Papierfabrik. Es hat lange gedauert, bis er sich mit seiner Freundin vor der Kamera zeigte.
Wir sind seit 3,5 Jahren zusammen und wir sind auch zusammen sehr glücklich miteinander. Wenn deine Freundin guter Charakter ist, dann kannst du dich mit ihr gut verstehen. Von allen Sachen hier und also Aussehen spielt keine Rolle für mich, ne? Hauptsache wir verstehen uns gut. Das ist für mich der wichtigste Punkt.
Na, Mädels, Hände hoch. Wer von euch hat nicht schon mal davon geträumt, dass euer Freund auf einer Parkbank sitzend, euch im Arm haltend, einem Journalisten mitteilt, dass ihm Aussehen egal wäre?
Warum hast du denn keine feste Freundin, Murat?
Weil es mal so abhängig ist, so eine Feierabend dazu. Musst du gleich hingehen, ja.
Zusammen sein.
Ja.
Aber so ist viel besser, weißt du. Dann hast du da einen Discord, kannst du anmachen.
Bisschen mehr freier so. Du denkst, ist mir egal, du denkst, okay, ich verlasse die einmal, schmeiß sie weg. Ja. Wenn ich Bock habe, gehe ich wieder. Ist aber nicht so. Du musst unbedingt mit dir reden oder so. Das ist scheiße, nicht für mich.
Kannst du mal deine Traumfrau beschreiben, die auch so mit
dir? Soll hübsch sein. Blaue Augen. Naja, große Titten auch.
Und du auch hast.
Figur top, blaue Augen. Für mich sind die Augen nicht.
Nein, Figur spielt eigentlich keine Rolle, Hauptsache. Guter Charakter ist das
verstehst du. Aber verstehst und so.
Naja, gut auch. Aussehen muss auch gut sein. Ja.
Du bist auch gut verstehst.
Ist auch schöner als Sex, wenn sie gut aussehen.
Jeder Fighter hat, also manche Fighters haben Freundinnen. Die haben wir bei uns, aber wir haben keine Mädchen bei uns als Gruppenmitglieder. Ich bin der Meinung, das passt nicht bei einem Mädchen. Ein Mädchen sollte mit ihrem Freund weggehen, was auch immer, mit ihrer Freundin ins Kino gehen und halt ihre Probleme anders lösen, aber nicht auf dem Wege mit Streit. Also, wie würde es denn aussehen, wenn auf einmal 50 Mädchen auf einem Haufen sind und an Streit suchen oder was der Streit suchen und die werden angemacht und dann prügeln sie sich rum. Für Mädchen passt es einfach nicht, dass sie sich rumprügeln. Das geht nicht.
Sami gehört mit seinen 20 Jahren zu den Senioren bei den Panthers. Als einziger hat er keine Arbeit. Murat jobbt halbtags als Krankenpfleger. Aber richtig ins Schwitzen kommt er erst beim Krafttraining. Er will einmal stärkster Mann von Berlin werden. Schon jetzt nennt man ihn überall Body Murat.
Wie ist das aussehen, was?
Ja, ist normal eigentlich. Ich hab gerade angefangen.
Was hast du dir alles antrainiert?
Ja.
Wie lange machst du das schon?
Ich? Naja, seit 2,5, 3 Jahren.
Wie oft?
5-mal die Woche.
Wie viele Stunden?
2, je nach dem Plan, nach dem Trainingsplan. Also 2, 2,5.
Hast du in diesen 3 Jahren zugenommen?
Ja. 30 Kilo. 30 Kilo habe ich
zugenommen. Nur durch Kraft.
Durch Kohlenhydrat, Eiweiß, ohne Stoff. Und täglich. Täglich will ich mal essen.
Muss das alles gut sein?
Naja, schön aussehen. Ist so Hobby so. Naja, du guckst im Fernseher Rambo und du sagst, oh, schön, ich will auch so haben. Dann eben hat man Lust.
Wie oft hast du dich in deinem Leben schon geschlagen?
Naja, eigentlich bin ich kein Schläger. Die Schläger schlagen mich nur, wenn es sein muss, wenn es wirklich sein muss. Naja, nicht so viel eigentlich, aber werden dann richtig.
Einmal die Woche, einmal im Monat, jeden Tag?
Naja, höchstens im Monat 2-mal oder so, 2-3-mal, aber sonst nicht.
Und bist du immer der Stärkste oder hast du selber mal was abgekommen?
Ja, ich habe vielleicht nur ein bisschen mehr abgenommen, aber ich fahre noch jeden Tag auf den Boden.
Und schlägst du dich öfter mit Deutschen oder öfter mit Türken?
Naja, international.
Sie prügeln sich international.
Also man kann sagen, was man will. Die Antwort international, die war schon geil. Wir halten auf jeden Fall fest, er prügelt sich nicht oft, höchstens so 2-3 Mal im Monat. Ich habe mich in meinem ganzen Leben 3-mal geprügelt. Das ist schon eine bemerkenswerte Statistik, wenn das 2-3 Mal im Monat nötig ist. Da müssen aber eine Menge Neonazis damals durch Berlin gelaufen sein. Das will ich hier noch anmerken. Murat ist 50 Jahre alt geworden und 2023 verstorben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, konnte nicht herausfinden, warum. Mit 99%iger Sicherheit hatte das aber nichts mit Gewalteinwirkungen zu tun, sondern irgendwas in Anführungszeichen Natürliches. Also was ist natürlich im Alter von 50? Scheint ein Herzstillstand oder sowas gewesen zu sein.
Doch Kontakt haben Sie fast nur mit Türken. Sind Sie stolz, Türken zu sein?
Also das halt die Fahne, also türkische Fahne, die ich immer bei mir trage. Und auch einige Deutsche, die tragen sowas. Und es passiert auch ab und zu, dass deutsche Leute auf Türken zugehen und sagen, halt mal, okay, ich trage hier eine Fahne. Aber ihr tragt diese Fahne auch auf den Jacken. Und warum tragt ihr diese Fahne? Ihr seid doch auch Nazis, sagen die denn. Also ihr seid doch auch irgendwie nationalistisch. Und ich denke mir, die türkischen Jugendlichen haben da ein gutes Argument, wenn die sagen, wir sind stolz auf unser Land, weil es so schön ist, weil wir es vermissen, weil wir in einem fremden Land leben. Darum sind wir stolz, weil wir halt hier leben und es halt alles schaffen. Die Arbeit, die Schule, die Sprache, dass wir alles gut meistern. Darum sind wir stolz. Und wir sind stolz auf, dass es total warm ist und schön ist. Aber halt nicht stolz drauf, dass man ein Volk getötet hat oder auf die Regierung, wie hart die ist, oder auf das Militär. Oder die heben sich auch die Rasse von einer anderen Rasse hervor und sagen, unsere Rasse ist die beste und alle Rassen sind scheiße, wir sind die Besten. Sowas sagt kein Türkei-Jugendlicher, der eine Fahne auf der Jacke trägt.
Ich kann mich aus dem Grunde nicht als Deutscher fühlen, weil ich keine deutschen Eltern habe. Wenn ich Deutscher bloß, weil ich hier geboren bin, okay. Bloß weil ich hier geboren bin, heißt nicht gleich, dass ich Deutscher bin.
Das ist übrigens nach heute gängiger Definition rechtsextrem. Ich wollte es nur nochmal anmerken.
Ein Deutscher ist für mich genauso wie ein Türke. Also auch wenn manche Deutsche. Man darf halt nicht so wie manche Rechtsradikale alles in einen Topf werfen. Wenn manche Deutsche so denken, dass Türke, Deutscher, dass ein Deutscher vielleicht was Besonderes ist, was Besseres. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Ich meine, ich bin Türke, ganz einfach. Ich fühle mich als Türke. Meine Freundin ist Türke, meine Mutter ist Türke, mein Vater ist Türke.
Ich fühle mich nur als ein Türke. Naja, ich bin stolz, ein Türke zu sein. Aber, naja, ich fühle mich normal. Naja, man sollte immer gleichberechtigt sein. Also nicht immer unterscheiden, der ist Deutsche, der ist den Raum war. Aber wenn alle so denken würden, wäre gut, aber denken alle nicht so.
Der Lebensmittelhändler, die Jungen im Wedding aufwachsen sehen, sind das noch Türken?
Absolut nicht. Absolut nicht. Also ich kann nur sagen, absolut nicht. Ich kann nur von meinem Punkt sagen, also ich war einmal drüben gewesen nach fünf Jahren, nachdem ich hier war. Also das war für mich so, als wenn ich jetzt in einem Fremdland zu Besuch war.
Das hat bestimmt keine die geringste Ahnung gehabt, was es mal hier in 10 oder 20 Jahren nach den ersten, die hierher gekommen sind, für Probleme auftreten. Man sagt hier in der Umgebung, das sind Türken und Berliner Kennzeichen.
Die Panthers leben noch bei ihren Eltern. An einem Vormittag, als der Vater bei der Arbeit und die jüngeren Geschwister in der Schule sind, lässt uns Cliff in die Wohnung seiner Familie. Die Mutter hatte vorher eigens für uns aufgeräumt.
Also hier ist unser Schlafzimmer. Hier schlafe ich. Hier habe ich früher geschlafen. Hier schlaft mein ganz kleiner Bruder. Da schlaf also auch mein Bruder, da auch. Da schlaf Hakan. Hier schlaf mein Onkel. Und hier habe ich mein Eiweiß, Eimer, ist 7,5 Kilo, davon habe ich nur 2 Kilo getrunken. Und also jetzt arbeite ich ja 3 Schichten, jetzt kann ich nicht mehr Training machen. Und deswegen, also, was ich hier, nicht mehr, das ist mein Bild, da war ich 15 oder 16. Und also, was Sie hier sehen, hier war früher wie, also wie New York, da war wie Ghetto, also. Die Häuser waren alt, da war kein Wiese, kein Spielplatz. Wenn Sommer ist, da gehen die Frauen hin, die quatschen da, da spielen wir Fußball, die kleinen Kinder spielen hier auf dem Spielplatz.
Hier ganz schön, alles billig, einkaufen gehen gut, gesagt, oh, bitte schön, was kaufen, ich helfe Ihnen, aber jetzt nicht so lange. Ach, das ist egal, Ausländer das kaufen, immer so, immer sauer. Aber früher keine sauer.
Finden Sie es gut, dass Ihr Sohn bei den Black Panthers ist?
Black Panther nicht gut. Ich keine Lips. Nur mein Sohn gehen arbeiten, kommt Hause, mir recht.
Das müssen die Eltern nicht beschützen, ja. Nee, nicht das. Also die wollen, dass wir nicht mit Polizei was zu tun haben. Also dass wir nur arbeiten gehen, von Arbeiten nach Hause kommen. Also nicht mit Bullen was zu tun haben.
Ich sitze nicht Hause. Einmal Leute kommt, sagt, deine Sohn so gemacht. Oder Murat so, andere so. Manchmal sagt es besser, das kaputt geht.
Die denken also, wenn die jetzt den Panther abmachen, dann denken die, also wir bleiben sauber und so, weißt du? Wir machen nicht so, obwohl wir also, egal mit Panther oder ohne Panther, wir machen trotzdem was wir machen.
Mann, das war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es war also 90 und wir waren mit Freunden unterwegs, in meinem Auto, also wir waren ganz in der Nacht unterwegs.
Wie viele wart ihr denn?
Wir waren zu fünf. Und wir waren so unterwegs, wir sind also einfach nach Spandau gefahren. Also es war uns langweilig, wir waren ganz nach unterwegs. Ne?
Für die Panthers ist es nicht die erste Vorladung vor Gericht. Ganz selbstverständlich nutzen sie die kostenlose Rechtsberatung in einem Jugendzentrum. Davon ahnen die Eltern nichts.
Ihr seid also angeblich in ein Haus rein, es ist die Schule, wo ihr nicht drin bleiben dürft. Das heißt, es muss also jemanden gegeben haben, der euch gesagt hat, ihr sollt verschwinden. Gab's das?
Nee, also als sie uns das sagten, wir waren schon auf dem Hof.
So, ihr seid aber vorher rein zur Schule und wolltet aber nicht zum normalen Schulbetrieb, sondern Hände waschen und ähnliches.
Ja, wir sind einfach da gelandet.
Ihr seid auch in einen Schulraum rein und habt an die Tafel geschrieben. Muss man gucken. Ich denke nur, ist Folgendes. Hausfriedensbruch als solches ist ja eine relativ harmlose Straftat. Nur, es ist in diesem Bereich, vor allen Dingen, wenn ihr als Gruppe auftretet und hier steht dann noch was mit Black Panther, ne?
Ja.
Wie habt ihr ihn ausgesehen? Habt ihr das hinten auf der Jacke mit drauf gehabt?
Alle? Ja, wir alle hatten Pantherjacke an.
Und das wird das Problem. Ihr müsst also damit rechnen, dass es zu einer Verurteilung kommt und dass ihr, weil ihr in dieser Gruppe drin seid, verstärkt eine härtere Strafe bekommen könnt. Ne?
Also wenn ich eine Vorladung kriege oder sonst was, dann überlege ich mir, ob ich die Sache selber klären kann, ohne mich reinzuhalten. Aber wenn es eine zu schwierige Sache ist, also dass sie mir das nachweisen können, dann mache ich das mit dem Anwalt. Ich war schon 8-mal in U-Haft, kein einziges Mal ist noch passiert. Nix.
8-mal in U-Haft, wie lange?
Immer einmal bei 2 Wochen, einmal 3 Tage. Immer so. Wie ist das passiert? Also immer eingestellt.
Alter, nee, ich bin verrückter Psychopath.
Mein Vater sagt immer so zu mir, naja. Sag mal, ich weiß ja nicht, wie du zustande gekommen bist. Ich bin intelligent, ruhig. Für sowas auf meinem Leben zu machen, was machst du? Ein kleiner verrückter Spinner, meint er zu mir.
Was hast du?
Wieso bin ich ein Spinner? Ich mach da nur das, ich vertrete Recht. Ich meine, setz mich für meine Dings ein, für meine Rechte und für meine Meinung. Und meinte zu mir, willst du nicht gleich irgendwie oben in der Politik anfangen? Sagt er dann immer zu mir.
Also ich denke ja, bei den Leuten ist zu Hause die Lage gespannt, weil durch die laufenden Anzeigen werden die Eltern nicht gerade sehr froh sein. Und dadurch werden auch die schulischen Leistungen nicht so gut und die Eltern merken schon, woher das kommt. Und
beim Thema Schule möchte ich an einen Taz-Artikel aus dem Jahr 2008 erinnern. 75% der Migranten türkischer Herkunft haben keinen Schulabschluss. Fast jeder Zweite ist arbeitslos. Ähnliche Statistiken gibt es zu Polen oder Vietnamesen übrigens nicht.
Sind dann halt nicht mehr so nett zu den Kindern bestimmt. Und durch dieses Abseilen von den Kindern halt wird die Beziehung zu Hause noch schlechter und da wird alles schlecht. Also wenn sie zum Beispiel zu Hause am Tisch, wenn sie zusammen sich an den Tisch setzen und darüber reden, dann wird es bestimmt besser, als wenn die Eltern sagen, ach, du bist ein Chaot, was machst du denn überhaupt, nur anzeigen, bereue ich, dass du mein Kind bist und so eine Sachen zum Beispiel. Dann werden halt die Jugendlichen noch dann kapseln Sie sich ab von der ganzen Gesellschaft überhaupt. Dann kennen Sie nur noch eins, die Straße, denke ich mir.
Über eine Woche haben wir mit den Jungen schon gedreht. Sie sind mit uns zufrieden. Bis dahin haben wir das gefilmt, was sie gerne zeigen. Aber diese Bilder, diese Aussagen passen nicht zu den Schlagzeilen und Statistiken der Gewalt. Wie kommt man da heran, ohne selbst die Gewalt zu inszenieren? Eines Tages, die Kamera war längst abgebaut, fragt uns Tunsch, wie viel zahlt ihr, wenn wir rüber in den Osten fahren und uns mit den Nazis prügeln? Das mit der Politik nicht nur ehrlich ist, ist eigentlich nicht ein Vorwand.
Wie?
Dass ihr immer sagt, ja, wir sind politisch, wir müssen uns wehren und so.
Ist kein Vorwand. Und tun nur noch jeden in die Fresse hauen. Wir nehmen ja nur die Leute, die es verdient haben. Gottes Recht daran.
Wie die polizeiliche Einschätzung jetzt ist, weiß ich nicht, aber solange ich mit euch zusammengearbeitet hatte, war es eigentlich so gewesen, dass auch die Polizei nach einigen Monaten gesagt hatte, es ist besser geworden. Wo für mich natürlich die Grenze erreicht ist, ist halt, wenn man zum Beispiel andere schädigt.
Ja, das kann zwar schön und gut, schön und wahr sein, aber du verstehst nicht, woher diese Gewalt kommt. Also
Tunsch klärt einen Sozialarbeiter auf.
Also da wir uns als Ausländer nicht politisch irgendwie beteiligen können, ist unsere einzige Wahl. Ich meine, wir haben nichts mitzusagen, nichts mitzureden. Wir sind hier geboren und auch wir haben ausländischen Pass, wir dürfen nicht wählen. Also wir haben hier nichts zu sagen, was die Politik anbelangt.
Das ist selbstverständlich erneut eine billige Ausrede, um Gewalt ausüben zu können. Es gab in Berlin nie irgendwelche polnischen Schlägertrupps. Es gab auch keine vietnamesischen Schlägertrupps. Und es gab in Düsseldorf auch nie japanische Schlägertrupps. Diese Gruppen hatten hier ebenfalls politisch nichts zu melden. Man ist einfach gewaltaffin und möchte das auch gerne ausleben. Wenn ich jetzt raten müsste, ist der Hauptgrund dafür folgender. Wer früh Erfahrung mit Gewalt macht, der übt diese auch irgendwann aus. Fragt euch selbst, ob es in türkischen Haushalten mal eher ein paar die Fresse von Baba gibt. Die Antwort lautet ja. Das heißt, du kommst in frühester Kindheit bereits mit Gewalt in Kontakt. Und da vermute ich auch, dass ein nicht unerheblicher Faktor der ist, dass du ganz schnell merkst, dass so ein Paar in die Fresse dich halt nicht umbringt. Wenn du im Alter von 15 bereits 30 Mal ein Paar von Baba in die Fresse bekommen hast, dann hast du 30 Mal festgestellt, ein Paar in die Fresse, das tut ein bisschen weh, aber das war's dann auch schon. Also verliert Gewalt für dich einfach an Bedeutung. Und dann kann man halt auch andere mal so ein bisschen schlagen. Wer 2-3 Mal im Monat in eine Schlägerei gerät, der muss die entsprechenden Gelegenheiten aktiv herbeiführen. Anders ist das nicht möglich. Und diese Gelegenheiten, die führt man nicht herbei, wenn man sich nicht politisch repräsentiert fühlt oder so. Die führt man herbei, weil man Bock auf Gewalt hat. Die nächsten 12 Minuten habe ich nichts anzumerken. Genießt die Reportage.
Also ich sage es mal grundsätzlich. Ich bin der Meinung, dass Gewalt überhaupt gar keine Probleme lösen kann, sondern eher neue Probleme schafft und dass es immer mehr auch eskalieren kann. Und was die sinnlose Gewalt angeht, da bin ich der Meinung, das nimmt zu. Einfach dieses Rumziehen von Jugendgangs und einfach irgendwelche Leute zusammenzuschlagen. Und da ist es vorgeschrieben, dass es also Rechte sein sollten oder Rechte sein nicht sein sollten, sondern es ist halt so der Ausdruck, ich möchte irgendwie auf mich aufmerksam machen, ich habe diese Wut und Hass und Aggression in mir drin, die müssen irgendwo raus. Wen es erwischt, ist mittlerweile vollkommen egal. Diese Tendenz gibt es ganz deutlich.
Die Berliner Polizei setzt Ermittlungsgruppen gegen die Straßengangs ein. Beamte der ersten Polizeidirektion diskutieren mit den Panthers. Sie wollen anonym bleiben. Ein Polizist sagt, er hätte sonst Angst um seine Familie.
Also mit dieser Waffe hier zum Beispiel ist eine offiziell eine Gaswaffe, die jeder häufig erwerben kann. Mit dieser Waffe ist also schon ein Mensch ums Leben gekommen. Und solche Waffen werden also bei Gruppenmitgliedern mitgeführt, gefunden und auch des Öfteren eingesetzt.
Wir sind aus unserer Sicherheit. Guck mal, wir wollen uns was zusammenhalten, das ist alles. Was war das? Vor 4 Jahren.
Hast du eine Anzeige gemacht?
Nee. Damals hießen auch Bande, aber wir waren so Untergruppe, haben Fußball gespielt. Ich kam hier zum ersten Mal im Leben, bin ich jetzt zurückgekommen.
50 Leute. Ja, stell dir vor, du bekommst Guinness. Gibt es das jetzt heute? Die kommen nicht mehr hier, weil die Schiss haben. Aber damals, ja, ja, damals kam, gucken Sie mal, ich schon eine zu neue Hose, holen Sie sich ihr Baseballschläger raus. Aber jetzt ist es anders, jetzt ist es anders.
Und jetzt freust du dich darüber.
Ich freue mich, jetzt ist Rüder gemacht, jetzt bin ich kein Ausländer, weil ich kein
mehr. Ja, aber es ist das hier, die gibt es ja sicher und die wird immer
aber,
besser.
Aber nicht wie früher.
Was heißt denn
jetzt? Aber jetzt ist es viel gefährlicher. Jetzt sind nämlich die normalen Leute, die eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Kram zu tun haben. Die sind jetzt ausländerfeindlich und unter Umständen eingestellt.
Die wissen doch, was in der Zeitung steht.
Es geht,
es geht.
Wir machen doch nichts.
Nein, das heißt nicht. Das heißt,
wir machen auf 900, das heißt nicht Black Panther gleich. Es gibt so viele, die wir gar nicht kennen, die Black Panther auf seiner Jacke haben. Das ist doch nicht unsere Probleme. Aber wir kennen die.
Ihr macht das aber falsch. Ihr macht das sehr oft falsch. Ich weiß es ganz genau. Ihr kommt zu uns, wir fragen euch, ist der eigentlich ein Black Panther, ja oder nein? Es ist grundsätzlich kein Black Panther. Wenn ich dich fragen würde, ist es nur einer von den Black Panther,
würdest du sagen, aber, nö, ist das logisch?
Kenn ich gar nicht.
Nein, wenn,
ja. Mit einem Lächeln auf
mir sich. Nein, es gibt überall, ja, es gibt ein ganze bei den Black Panther, die wir gar nicht kennen, zum Beispiel manche. Ja. Und wenn die irgendwas machen, die kennen die, wissen das gar nicht.
Ihr müsst euch von den Leuten distanzieren, die so eine Scheiße bauen.
Berlin ist groß, man kann nicht. Die sind Fans nur.
Nee, nicht Berlin ist groß. Nur für euer Umfeld, eure Gruppe. Die Leute, die sagen, wir sind Black Panther.
Und wenn ihr dabei wart oder sonst irgendwie was gesehen habt, ist klar, dass er dann sagt, nee, ist ja auch euer gutes Recht. Aber es geht darum, um diese Gruppengewalt. Und die ist einfach vorhanden. Und die ist extrem vorhanden. Bei den Gruppen, bei den Fighters, bei den Panthers und diesen anderen ähnlichen Gruppen. Und
das hat sich ja immer noch gesteigert. War es zu Anfang noch, dass es Brügelei war, untereinander mit Fäusten, war die zweite Stufe, dass sie so eine Messer, Gaswaffen, Baseballschläger gekauft wurden, um die zu zeigen. Und mittlerweile sind wir bei der Stufe angelangt, dass diese Sachen auch hemmungslos angewandt werden. Überhaupt keine Skrupel besteht, sowas auch zu benutzen.
Und zwar, wenn es sein muss, dann weiß man ja auch.
Wenn es sein muss, dann muss man auf der Straße laufen. Ich bin ja nicht immer mit zehn Leuten zusammen, also ich gehe auch arbeiten, ich komme.
Zum Beispiel, es kann sein, dass mich auf einmal 10 Leute angreifen. Ich muss auch dagegen was tun. Es kann sein, dass ich muss und das benutzen.
Kann nicht sein, wir leben nicht mehr im Wilden Westen. Es kann nicht sein, auch hier dieser falsch verstandene Stolz, wie den immer öfter von euch mitkriege auf der Straße hier mit Murat. Da liegt oftmals solche Sprüche. Wir sind in unserer Ehre verletzt. Was heißt denn Ehre verletzt? Ehre verletzt heißt sofort, das Gegenüber abzustechen oder zu Fresse zu hauen oder sonst wie. Das kann nicht sein.
Na, das ist doch heutzutage normal.
Nicht normal.
Und den Murat hat erst mit Polizei festgenommen und dann sprichst du es so rum, dann mein Name wird da schlecht angezeigt von dem ganzen.
Beispiel, ja, weil du gerade deine Eltern.
Das ist auch unsere Ehre.
Weil du
unsere Ehre?
Weil du gerade deine Eltern. Weil du gerade deine Eltern ansprichst. Meint er denn, die finden toll, was ihr so macht? Nee. Ihr seid ja immer gegen Ausländerfeindlichkeit, stellt ihr euch auch selber so dar, aber ihr fügt dieser Ausländerfeindlichkeit mehr Schaden zu. Ihr bringt vier Leute mehr dazu, ausländerfeindlich zu werden, durch das Verhalten, was ihr an Tag legt. Und das sehen auch eure Eltern so.
Wir lassen doch nicht so, dass unsere Eltern auf der Straße oder unsere kleinen Brüder oder Schwestern angemacht werden. Die werden doch angemacht.
Ist doch nicht.
Natürlich.
Ja, dann müsst ihr zur Polizei eine Anzeige erstatten. Und wenn
was denn bei denen, was wenn die Polizei? Polizei? Ihr seid Ausländer, was?
Nein, nein.
Das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist eure Vorstellung,
wie ihr
gerade. Warum kommt ein Deutscher sagt, hier, der hat mir jetzt das und das gesagt, gleich nehmen sie ihn fest.
Wenn du sagen würdest, der Deutsche hat das und das gemacht, würde der ganz genau
festgenommen werden. Die hört erst auf ihn, nicht auf mich.
Du hast doch die vollen Vorurteile, das höre ich doch. Ihr habt alle ein Feindbild, was nicht existiert. Auf unserer Seite, von Seiten der Polizei aus, existiert kein Feindbild.
Gewalt. Für diese Jungen ist sie unvermeidlich. Sie gehört zum Leben. Wenn Gewalt zum Alltag wird, schwindet das Gefühl für Gut und Böse. Aus kleinen Raufereien wird blutiger Ernst.
So was kommt ja zustande, weil diese Jugendlichen Abenteuer sind vielleicht. Und dann sind sie halt aggressiv, weil sie sowas nicht bekommen und weil sie dann vielleicht am Tag noch angepölt werden von irgendwelchen Leuten, Mit dieser Aggressivität, dann sind sie leicht provozierbar auf der Straße, wenn sie am Herz gehen und auf Diskos gehen und dann gehen sie in den Disco und kommen da nicht rein, dann werden sie noch aggressiver, noch sauer. Wenn dann halt einer kommt und der macht die dann irgendwie blöde an und dann entlädt halt sich diese ganze Aggressivität und diese Diskriminierung an den Leuten. Also es gibt da eine Verbindung, wenn man halt in Nachrichten sieht oder so Jugendbandenfilme sieht, zum Beispiel amerikanische, und da sieht man zum Beispiel, dass die Leute, die Banden dort in Amerika zum Beispiel brutaler sind, sich mit Waffen beschießen, dann versuchen die Gruppen hier auch irgendwie einen Anschluss zu finden. Und da macht eine Gruppe zum Beispiel was Schlimmes, zum Beispiel die haben Schlappen in einer Gruppe und einer lässt den anderen, das andere Gruppenmitglied mit einem Messer. Wenn da nicht andere Gruppen, auch guck mal, die Gruppe ist ja anscheinend stark und berühmt dadurch geworden, warum machen wir sowas nicht auch? Und durch dieses Hin und Her Konkurrenz, dieses Hin und Her Konkurrenzkampf, dann werden die Schneider immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Also man kann dieses nicht stoppen, also es läuft immer weiter irgendwie.
Wir haben irgendwie den Brüderschaftsinstinkt, dass die nicht haben, wenn keiner von uns würde abhauen, wenn irgendwas ist. Keiner. Entweder nehmen wir alle drauf, sind wir alle richtig in die Fresse oder gar keiner.
Ich würde für meine Freunde sterben. Wenn Ihnen zum Beispiel passieren würde, ich würde, und jeder will Messer auf die Tür, will wirklich scheu stellen, dass ich lieber Messer am Bauch kriege als er. Wenn er sterben würde, will ich rechnen, auf jeden Fall. Ist bei uns so. Ich hoffe, wenn er sterben wird. Was ist das?
Gab es damals schon mal zwischen den Gangs irgendwie eine richtige Massenschlägerei?
Natürlich, für die Statistik, Black Panthers, da waren wir auch dabei.
Und war das?
Also eine Zeit lang war ja richtig Krieg, da wurde ja einer von denen, haben sie hier vom Ohr bis zum Mund, also bis Schlitz bei den Händen. Und danach war Krieg. Also jeder, der das jetzt erwischt wurde, und dann ein paar Trainer hatte ich. Wir haben überall gesucht.
Wie hat gewonnen?
15 Autos sind wir losgefahren. 15 Autos voll, also darunter ein paar VW-Busse. Gewonnen hat keiner im Grunde genommen, weil das ist nie dazu gekommen, dass wie beim Fußballspiel das 10-10 gegenüberstehen, sondern die haben mal von uns ein paar alleine erwischt und wir von denen.
Die sagen von sich selbst, sie seien die Gruppe mit den besten Waffen.
Zum Beispiel. Ist das jetzt? Naja, die haben schon ziemlich viele Waffen. Also, was man Waffen nennen kann. Maschinengewehr haben. Ja.
Die haben Maschinengewehr?
Natürlich. Was soll man aus den Russen haben mit Zeug auf der Schachtel wie sonst? Also, Apfel und ein Ei. Natürlich, Mann, du hast eine Marakov, das ist eine russische 9mm Pistole. Hast du 150 Marker von da drin? Kannst du gleich. Eine Gaspistole, das ist dieselbe hier. Das war die Zeit, als die Mauer aufgegangen ist, an der Kaserne. Das, in der Vikingstraße, Skinheads. Das ist so wie ihre Dings, die haben Panzerfäuste in der Region. Frag doch mal was, was war da? Die haben alle da.
Und in der Zeit haben sich die ganzen Gangs auch eingekauft mit Waffen?
Natürlich. Also wir haben unser Feld hochgefüllt, aber das ist die Xammer am meisten. Weißt du, was ein Sturmgewehr anrichten kann? Das Ding, wenn du damit immer auf eine Truppe richtest, dann gegen 10 Leute.
Meinst du, wenn die Waffen irgendwann eines Tages auch mal einsetzen?
Ja, vom Zeitkompakt.
Wenn ich jetzt sagen würde, in die falsche Gesellschaft zu kommen, dann würde ich halt nur die Schuld den anderen geben. Es war schon die falsche, aber ich bin auch dran schuld. Also ich habe immer meinen Freunden umgehangen und habe immer andere Sachen verschoben. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein geregeltes Leben. So. Ich gehe zur Arbeit, zum Training und nach Hause. Halt. Hier gehe ich jeden Tag zum Lehrgang, wo ich viel über Elektrotechnik lerne und wo ich dann im September eine Lehre bekommen werde, ob ich also und halt dieses Jahr für diese Lehre verwenden kann.
Hey, ich will später eigene Fitnessstudio auch machen. Eigene Fitnessstudio.
Also ich würde mir gerne einen Porsche kaufen.
Also ich will gerne reich werden, ne? Also wenn man gerne Geld hat, kann man auch mit alles schon. Man kann also glücklich sein, richtig glücklich, man kann alles machen. Alles geht übers Geld, ne?
Ja, ich habe Zeit, weil ich nicht arbeite und so. Ich habe jetzt bei der Firma aufgehört, zuletzt, wo ich gearbeitet habe. Und seit 6 Monaten bin ich arbeitslos. Dadurch habe ich immer mehr Zeit. Das ist schlimm. Ich rufe fast jeden Tag 10 Firmen an. Letztes Jahr habe ich 150 Bewerbungen geschrieben und dann immer alles abseilen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen will. Meine ganzen Freunde arbeiten und so und ich bin immer unterwegs und so. Da komme ich immer durch schlechte Beratung und so, durch andere Freunde. Das ist nicht gut. Ich mag keine Scheiße, aber kann ja sein, weißt du, dass ich irgendwie Geld brauche und so. Kann ja passieren.
Erst zum Ende der Dreharbeiten sprechen die Panthers über Gökhan. Gökhan war ihr guter Freund. Eines Tages wurde er zum Mörder. Ein Unglück, sagen die Panthers. Ein Unglück, das sich wohl wiederholen wird in Berlin-Wedding.
Also die wollten leichter Geld verdienen. Ne? Wir haben gesagt immer zu denen, wir sind nicht beschert, wir gehen dreckigen Arbeiten und so. Hört auf, sowas hat kein Ende und so. Und eines Tages, dann haben wir gehört, ist das, die sind schon im Knast. Also die sollen da den Mann umgebracht haben. Also die wollten erst Raum, haben sie geraubt und dann der Mann hat den wahrscheinlich erkannt oder so. Die haben auch Angst gehabt. Sie wussten nicht auf einmal, wie es passiert ist, aber der Mann war schon tot. Also das wollten sie natürlich auch nicht. Aber es ist ja schon mal passiert, ne?
Wenn man einen Menschen mit 27 Messerstichen niedermacht, findest du nicht, dass das unheimlich brutal ist?
Das ist jetzt schon eine Weile her. Von daher, ich will das nochmal erwähnen, für den Fall, dass ihr das bereits vergessen habt. Man wundert sich, warum man in Berliner Diskothek nicht reinkommt. Dabei sei man ja gar nicht kriminell. Dass der Mann stirbt, das wollten die gar nicht. Da hat man dann, weiß ich nicht, versehentlich 27 Mal zugestochen. Und dass das Opfer ein Neonazi war, der die unschuldigen Bubelis zuvor bedroht hat oder so, halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Man hätte uns das nämlich schon damals unter die Nase gerieben. Wie ihr vielleicht von einmal mitbekommen habt, war die damalige Überschrift der BZ zu diesem Fall Spielhallenaufseher bei Überfall getötet. Leider ist die Qualität so schlecht, dass ich da nicht reinzoomen kann. Ich finde auch leider kein Archiv der BZ, wo ich das jetzt mal nachschlagen könnte. Sehr, sehr schade. Gab einige Momente in der Reportage, wo ich gerne mal gewusst hätte, was hat denn die Presse damals gesagt. Leider alles vor Zeiten des Internets gewesen. Wenn unsere Kinder mal ein Video dieser Art über die Nullerjahre oder so machen, dann werden sie es erheblich leichter haben. Wenn ich übrigens nach den Informationen google, die ich habe, in dem Fall habe ich nach Gökhan Berlin-Wedding Raubmord 1989 gesucht, dann ist der erste Treffer Wikipedia mit einer Liste von Todesopfern rechtsextremer Gewalt. Der zweite Treffer ist von der Deutschen Nationalbibliothek, Klassifikation politisch rechter Tötungsdelikte. Der fünfte Treffer ist dann die Initiative Ahmed Ahmad, Gerechtigkeit für alle Opfer tödlicher Polizeigewalt. Der übernächste Treffer ist dann ein Blog des Journalisten Peter Nowak, nach den Rechten in Hessen sehen. Bereits als 15-Jähriger verübte er im April 1989 einen Brandanschlag auf ein von MigrantInnen aus der Türkei bewohntes Haus in Hohenstein im Rheingau-Taunus, bla 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 bla. Ich kann nach diesem Tötungsdelikt, von dem die da reden, begangen von einem Gökhan in Berlin-Wedding im Zuge eines Raubes im Jahr 89 suchen. Und bei den Treffern, die ich halte, geht es nicht ausschließlich, aber überwiegend dann um rechte Gewalt. So funktionierte dieses Spiel damals schon und so funktioniert dieses Spiel bis heute.
Ja, ist auch brutal, sowas ist brutal. Ich meine, ich würde sowas niemals machen können. Ne? Aber in so einer Situation, dass sie nicht wussten, was sie machen, die waren auf einmal verrückt. Ne? Die haben Geld genommen und dann der Mann hat den erkannt, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, wenn er uns erkannt hat, sind wir sowieso tot. Wir werden uns ganz schnell also erwischen.
Würdest du oder irgendeiner deiner Freunde irgendjemand für 10.000 Mark verpfeifen? Wie denkst du darüber?
Nee, ich würde nicht, weil er ist mein Freund. Und ich weiß auch, wieso er das getan hat. Ich weiß auch genau, dass er das nicht unbedingt tun wollte, dass er nur Geld wollte. Sie sind nicht gerade dahin gegangen, um den umzubringen oder so. Ich glaube nicht, dass wir kriminell sind. Ne? Also ich habe schon mal auch gesagt, dass das nur Ausreden von Presse sind. Also die schreiben einfach sowas, die wollen zeigen, dass wir kriminell sind, aber dabei sind wir gar nicht kriminell. Und außerdem, dass Jokern und so weiter jetzt sowas getan haben, drin sind, das war auch ein guter Beispiel für alle anderen, für die Nachwuchs und so weiter. Genauso auch wie wir es manchmal. Es hätte auch sein können, dass wir auch sowas tun. Und eines Tages, also man weiß nicht, was kommen wird, ne? Und das war auch ein guter Beispiel. Also ich glaube nicht, dass jemand noch sowas tun würde, aber sowas auf keinen Fall. Vielleicht Kleinigkeiten weiß man ja nicht.
Was wären denn Kleinigkeiten für dich?
Sein Raub oder Clown, ich weiß nicht. Also umbringen auf keinen Fall, ne?
Was er da als Kleinigkeit bezeichnet, Raub, findet sich im Strafgesetzbuch unter Paragraph 250 und wird im bestmöglichen Fall mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Für diese Kleinigkeit kannst du für bis zu 10 Jahre einwandern.
Man kann ja manchmal Geld brauchen, man kann manchmal verrückt sein. Man ist immer nicht nett, ne? Manchmal ist man doof. Wir haben auch Tage, da wo wir ganz verrückt sind und so weiter. Aber da heißt es nicht gleich, wir sind immer verrückt. Manchmal ist jeder verrückt.
Ja, manchmal ist jeder verrückt, da steckst du einfach nicht drin. Ich möchte euch gerne noch ein bisschen was vorlesen. Fangen wir an mit Auszügen aus dem Buch So lügt das Fernsehen, die 100 größten Betrugsfälle auf dem deutschen TV-Bildschirm von Sven Eggers aus dem Jahre 96. April 1979, Berlin-Spandau. In einem Lokal in Berlin-Spandau greift die Polizei, Staatsschutz, 3 junge Leute auf, die in verbotenen NS-Fantasiekostümen in Fernsehkameras lärmten. Bei späteren Vernehmungen erklärten die Neonazis übereinstimmend, sie seien für ein Honorar von 250 D-Mark zu diesem Aufzug veranlasst worden. Journalisten vom WDR hätten diese Kleidung ausdrücklich verlangt und seien sogar selbst mit NS-Symbolen und Zeitungen erschienen, um diese dann wirksam ins Bild zu setzen. Hintergrund: Die WDR-Mannschaft bereitete einen Bericht über Neonazis für die Sendung Monitor vor. Und ja, ich habe nachgeschlagen. Monitor, heute von Antifa Restle geleitet, gab es schon im Jahr 79, seit 65, um genau zu sein. Dezember 1982, Frankfurt am Main. Gespenstische Szenen in Frankfurt am Main im Dezember 1982. In einer Fußgängerzone gehen finster dreinblickende Neonazis auf Fußgänger los, um ihnen Flugschriften mit verbotenem Inhalt in die Hand zu drücken. Eingeschüchterte Passanten nehmen die Hetzschriften entgegen. Das Ganze geschieht vor einer Polizeihauptwache, von der Polizei jedoch keine Spur. Stattdessen vor Ort ein Kamerateam des Westdeutschen Rundfunks, das die furchterregenden Szenen filmt. Inszeniert wurde hier gerade der Film Die verdrängte Gefahr, der schließlich im Januar 1993 zur Ausstrahlung kam. Später gab Frankfurts Polizeipräsident Germer bekannt, die ganze Szenerie war gestellt und zwischen dem WDR und den Neonazis abgesprochen. Dem Fernsehpublikum sollte später vorgegaukelt werden, dass Antisemiten in der Bundesrepublik Deutschland ungehindert ihr Unwesen treiben können. Germer empörte sich zu Recht, dass das WDR-Team nicht nur gefilmt, sondern zu der Tat angestiftet hatte. Der Polizeipräsident. Rechtmäßig einschreitende Polizeivollzugsbeamte sind nach einem offensichtlich vorhandenen Drehbuch bewusst in eine bestimmte Rolle gedrängt worden. Damit seien die ohnehin überlasteten Beamten zu Statisten von Szenen degradiert worden, die der gesellschaftlichen Realität nicht entsprechen. Oktober 1991, Berlin. Ein RIAS-TV-Team zahlt für die Marzahner-Skinheads die Zeche in einem Lokal. Prompt zogen die etwa 15 Skinheads vor ein Wohnhaus mit jüdischen Bewohnern, um dieses zu stürmen. Am kommenden Tag wiederholte sich die Kneipenmasche und abermals marschierten die Marzahner Glatzen los. Gesendet wurde ein entsprechender Filmbeitrag am 19. Oktober 1991. Skinheads attackieren vor laufender Kamera ein Wohnheim, in dem Vietnamesen leben, berichtete die Berliner Taz am 26.10.91. Januar 94, Halle. Der Fall des behinderten, seelisch zerrütteten Mädchens Elke aus Halle, das sich offenbar angestachelt von einer entsprechenden Spielfilmszene kurz zuvor im Fernsehen ein Hakenkreuz selbst ins Gesicht schnitt, um dann zu behaupten, 3 Neonazis hätten sie überfallen, hatte 1994 zu einer Welle der Hysterie gegen rechts geführt. Bevor die Wahrheit ans Licht kam, wüteten Fernsehen und Presse wie von Sinnen gegen die politische Rechte wegen der Nazi-Schandtat von Halle. Nicht nur die vermeintlichen Täter, angeblich Skinheads, deren Phantombilder sogar bundesweit verbreitet wurden, sondern alle Rechten wurden als Bestien, Schweine in Menschengestalt und so weiter beschimpft. Der Fall geriet weltweit in die Schlagzeilen, so berichtete die New York Times großflächig über die Missetat. Tags darauf versammelten sich mehr als 10.000 Menschen, die Welt schreibt von 15.000, auf dem Marktplatz von Halle zu einer Solidaritätsdemonstration für das Opfer und zur Kundgebung gegen Terror von rechts. Wenig später räumte das Mädchen ein, die Tat nur vorgetäuscht zu haben. Kurz darauf berichtet eine Berliner Antifa-Gruppe, Neonazis hätten in der S-Bahn einer 20-Jährigen ein Hakenkreuz in den Bauch geritzt. Die Ermittlungen der Polizei blieben ohne Ergebnis. Ich könnte jetzt doch eine ganze Weile so weitermachen. Mir hat doch ein Zuschauer Screenshots von offensichtlich einem Buch geschickt, wo Fälle dieser Art gesammelt wurden. Um es kurz zu machen, Fälle dieser Art gibt es zuhauf. Ich verweise auf die Serie Faktencheck auf dem Kanal Idiotenwatch und belasse es dann damit dabei. Lasst mich wissen, ob euch dieses Format gefällt. Alte Reportagen, zurückhaltend kommentiert. Ein, zwei Filmchen, die sich dazu eignen würden, habe ich noch in der Hinterhand. Ich könnte also nachliefern. Lasst mich wissen, ob das interessant ist, Freunde. Vielen Dank.